Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Immer wieder Dioxin. Hamburgs giftiges Industrieerbe. Von Axel Schröder.
Die Idylle in der Boberger Niederung trügt. Rings um den kleinen See am dicht bewaldeten Hang wird gleich nach dem Zufallsfund rot-weißes Absperrband durch die Natur gezogen. Die Gefahr ist unsichtbar. Beamte der Hamburger Umweltbehörde sind in weißen Overalls und mit Mundschutz unterwegs, nehmen Bodenproben.
Wir sehen, dass das Material anders aussieht als der Oberboden, den wir bisher in den obersten 10 cm hatten. Wir sehen, dass es bindig ist, etwas heller, dass es nicht so leicht auseinanderfällt und ja ein anderes Material darstellt.
Kacheln, derlei Dinge, also dass das von Menschen hier abgelagerter Boden ist, ist sofort ersichtlich.
Der Grenzwert für Dioxin liegt bei 1 Mikrogramm pro Kilogramm. In der Boberger Niederung messen die Experten im Herbst letzten Jahres 700 Mikrogramm.
Schadstoffgehalte in dieser Größenordnung habe ich noch nicht gehabt in meinem Berufsleben. Ich habe schon öfter mit sehr komplexen Altlasten und auch sehr giftigen Altlasten zu tun gehabt. Aber eine derartig hohe Dioxinbelastung, und das ist ja nun mal eine der giftigsten Substanzen überhaupt, die ist mir auch noch nicht untergekommen.
Der Dioxinfund im Naturschutzgebiet im Oktober 2018 ist die jüngste Dioxinspur in Hamburg. Gleich nach dem Fund geht die Hamburger Umweltbehörde in die Offensive. Alle gemessenen Werte werden veröffentlicht. Auf Informationsveranstaltungen können die Anwohner ihre Fragen stellen, zuletzt im Januar.
Wir sind indirekte Nachbarn und wir gehen da auch mal spazieren in der Gegend und wollen uns dann das mal anhören, wie groß denn die Gefährdung wohl wirklich ist.
Ich habe als Kind da gespielt, gerade in den 60ern und gerade da im Moor, weil ich da aufgewachsen bin, man weiß ja nie.
Dioxin ist hochgiftig, es lässt Tumore wachsen und führt zu neurologischen Störungen. 1 Millionstel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wirkt tödlich. Im Schnitt ist die Dioxinbelastung auf der etwa 1 Hektar großen und längst abgesperrten Fläche 24 Mal so hoch wie der zulässige Grenzwert. Für die angrenzende Gegend gibt Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan aber Entwarnung.
Wir haben in den angrenzenden Wohngebieten keinerlei Belastung festgestellt. Auch die Oberflächengewässer im Badesee sind unbelastet und auch das Grundwasser kann man keine erhöhte Belastung feststellen. Auf der Oberfläche des Oberbodens der Deponie sind eben auch keine Befunde gefunden worden.
Bei der Eingrenzung des betroffenen Areals hatten Experten der Umweltbehörde auf alte Luftaufnahmen aus den 60er Jahren zurückgegriffen. Zu sehen sind dort Aufschüttungen am Rande eines Bahndamms, genau dort, wo die erhöhten Dioxinwerte gemessen wurden. Das Gift wurde vermutlich zusammen mit Bauschutt im Zeitraum zwischen 1955 und 1965 dort abgekippt. Woher das Dioxin ursprünglich stammt, ist für Thomas Haupt, den Referatsleiter der Abteilung Altlasten und Boden in der Umweltbehörde, klar.
Die hier dargestellten Verbindungen charakterisieren Materialien, die so in Hamburg nur im Werk Böhringer angefallen sind. Und überall, wo wir diese Zusammensetzung finden, sprechen wir davon, dass sie den Böhringer Fingerabdruck tragen.
Die Spur des Dioxins führt zur längst geschlossenen Böhringer Chemiefabrik in einem Industriegebiet im Osten der Hansestadt. Für viele ein Déjà-vu, eine Erinnerung an den Dezember 1983.
Auf einer der größten Mülldeponien Deutschlands in Hamburg-Georgswerda ist hochgiftiger Abfall entdeckt worden, darunter Dioxin, chemisch TCDD, das sogenannte Seveso-Gift.
Dioxin steckt im Entlaubungsmittel Agent Orange, das die US-Amerikaner im Vietnamkrieg über dem Dschungel versprühten. Und es fiel an bei der Produktion des Insektizids Lindan, das die Chemiefirma Böhringer in Hamburg produziert hat. Anfang der 80er Jahre kommt heraus, das Gelände der Böhringer Fabrik und die Deponie Georgswerda in Hamburg-Moorfleet sind mit dem Dioxin kontaminiert. Stammt auch das in der Boberger Niederung entdeckte Dioxin aus der längst stillgelegten Böhringer Produktion? Wie kam es dorthin und womit muss Hamburg noch rechnen? Um zu klären, woher das Dioxin aus der Boberger Niederung stammt, schickte die Umweltbehörde die neuesten Bodenproben nach Pinneberg zur Gesellschaft für Bioanalytik, kurz GBA. Weiße Kittel, Schutzbrillen und Handschuhe sind Vorschrift im GBA-Labor. Das Verfahren, mit dem die braun-klumpige Erde auf ihre Dioxinbelastung untersucht wird, ist aufwendig, erklärt Laborant Arndt Nickel.
Also als erstes wiege ich natürlich ein. Ich wiege in diese Hülsen hier oben. Sieht man quasi, in diese Hülsen kommt diese Erde rein. Und diese Hülsen werden dann nachher ausgekocht dort hinten.
Nebeneinander aufgereiht stehen 6 Glasgefäße mit hellgrüner, blassoranger und ganz klarer, blubbernd köchelnder Lösung, verbunden mit Glasröhren und Spezialfiltern. Ralf Murzen, Geschäftsführer des Bereichs Umweltanalytik bei der GBA, erklärt den nächsten Schritt. Vor sich eine Handvoll daumendicke Glasröhren.
Sie sehen die verschiedenen Schichtungen hier mit verschiedenen Lösungsmitteln. Dann kommt es auf die zweite Säule, wo dann die Störstoffe zurückgehalten werden und im Zielextrakt unten nur noch die Analyten vorhanden sind.
Schritt für Schritt muss das Dioxin von allen Störstoffen getrennt werden. Erst dann findet die eigentliche Analyse statt. Eine Etage tiefer erklärt Laborleiter Thomas Irion den klobigen, fast waschmaschinengroßen Apparat, der die Struktur des Dioxins genau bestimmen kann. Ein Gaschromatograph, der die Masse aller Elemente im Cocktail analysiert.
Muss man sich so vorstellen, diese kleinen Gläschen oder Violen, kleine Gefäße, in denen diese Extrakte abgefüllt sind, stehen auf sogenannten Autosamplern und können jetzt nacheinander im automatisierten Prozess bei dieser gaschromatographischen Analyse abgearbeitet werden.
Am Ende können so 17 unterschiedliche Substanzen nachgewiesen werden. Eine Art Fingerabdruck wird sichtbar, der sich vergleichen lässt mit den Fingerabdrücken bereits bekannter Dioxine. Das Analyseergebnis für den verseuchten Boden in der Boberger Niederung ist nach Angaben der Umweltbehörde klar. Die Spur des Dioxins führt in die Andreas-Meyer-Straße in Hamburg-Moorfleet zur stillgelegten Chemiefabrik von Böhringer.
150 Kubikmeter flüssiger Giftmehl wurden in den Zellen Flüssigkeit.
Auf den gleichen Fingerabdruck wie die Laborexperten der Gesellschaft für Bioanalytik war schon Anfang der 80er Jahre Rainer Götz gestoßen. Als junger Mann arbeitet er damals für die Städtische Anstalt für Hygiene, Abteilung Fluss- und Abwasserhygiene.
1980 bin ich zu der Behörde marschiert und habe mir die Atteste von Stichproben aus den Abfällen, die bei der Deponie eingeliefert wurden, angesehen, weil ich das Untersuchungsprogramm erweitern wollte.
Vor Rainer Götz auf dem Wohnzimmertisch liegen Aktenordner mit wissenschaftlichen Gutachten, jede Menge Untersuchungsberichte, daneben alte Fotos. Zu sehen sind die riesigen Auffangbecken ohne jede Abdeckung unter freiem Himmel.
Sind 10 Flüssigkeitsbecken eingerichtet worden. Ein Flüssigkeitsbecken so groß wie ein Fußballfeld. Und die Höhe dieser Flüssigkeiten betrug einige Meter. Es sind etwa 150.000 Kubikmeter flüssiger Giftmüll dort abgelagert worden.
10 Firmen aus der chemischen Industrie und der Mineralölbranche lieferten jahrzehntelang ihre Abfälle in Georgswerda ab. Von seinem Chef bekommt Rainer Götz damals den Auftrag, eine Analysemethode zum Nachweis von Dioxin im Boden zu entwickeln. Dioxin ist seit der Explosion in einer italienischen Chemiefabrik nahe Seveso einer breiten Öffentlichkeit gut bekannt. 1976 wird die Gegend rund um Seveso großflächig verseucht. Und bei der Suche nach 40 verschollenen Müllfässern mit Seveso-Dioxin wird immer wieder spekuliert, die Seveso-Fässer könnten vielleicht nach Hamburg auf die Deponie in Georgswerda gelangt sein. Aber dieser Verdacht bestätigt sich nicht. Der Ursprung des Dioxins liegt nicht in Italien, sondern keine 10 Kilometer entfernt.
Ja, ich habe dann das Böhringer Muster gesehen. Und das war HCH, Chlorbenzole, Chlorphenole. Das schlug sozusagen wie eine Bombe ein. Da waren die Medien und auch die interessierte Öffentlichkeit sensibilisiert für das Thema.
Rainer Götze Analysen belegen, das Gift ist angefallen bei der Herstellung des später verbotenen Insektizids Lindan und von Vorprodukten für Unkrautvernichtungsmittel. Die Idee der Chemiker bei Böhringer, der Abfall aus ihrer Lindan-Produktion sollte veredelt und verkauft werden, erklärt Rainer Götz.
Sie haben aus dem Abfall von dem Lindan dann Trichlorbenzol hergestellt, haben das Trichlorbenzol chloriert zu Tetrachlorbenzol, dann haben sie Natronlauge dazugefügt und haben dann dieses 3,4,5-Trichlorphenol gehabt. Das hat man dann mit Essigsäure verästet und das war dann ein Pestizid.
Das Problem, auch bei der Herstellung der Pestizide fiel Dioxin an und das, so Götz, sei auf der Deponie in Hamburg-Georgswerda entsorgt worden. Die Anwohner und die Kleingärtner auf ihren Parzellen direkt neben der Deponie sind damals tief verunsichert.
So meine erste Reaktion war Panik, so Panik hier weg zu müssen. Und inzwischen denke ich, ich will mir das in Ruhe überlegen. Und ich will eigentlich nicht hier weg, weil ich sehr gerne hier wohne.
Ich muss sagen, dass wir uns hier relativ verschaukelt fühlen, weil wir im Grunde genommen hier nicht wissen, ob wir hier noch bleiben dürfen oder nicht, ob wir uns an unseren Häuschen noch was machen dürfen.
Mitte der 80er Jahre klärt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss der hamburgischen Bürgerschaft die Hintergründe der Dioxinfunde auf der Müllkippe auf. Für Aufklärung sorgen auch die Recherchen des Norddeutschen Rundfunks. Die Journalisten machen einen Lkw-Fahrer ausfindig, der mit verfremdeter Stimme erzählt, wie sorglos in den 70er und 80er Jahren mit der hochgiftigen Substanz auf der Deponie umgegangen wurde.
Ja, man hat uns immer gesagt, die Chemikalien fressen sich gegenseitig auf und da soll man uns keine Gedanken um machen. Also wenn die Sonne geschienen hat, dann kommt man das manchmal nicht aus, also hat es gestunken. Und wenn sie manchmal Chemikalien da reingemacht haben oder reingedrückt haben, dann hat also die ganze Grube gekocht. Ja, es ist mal gewesen, dass wir auf den Platz gefahren sind da, auf der Fiskalischen Straße und dann der Platzwart zu uns sagte, was habt ihr drin? Habe ich gesagt, Böhringer. Ja, sagt er, komm her, hier sind wieder Ratten. Und dann haben wir also unseren Schlauch in die Rattenlöcher reingesteckt und das verging ein paar Minuten und dann kamen die Ratten raus, also schreiend und quietschend. Also ich war der Meinung, dass das nicht schön für die Ratten war und auch für uns der Anblick war nicht gut.
Nach den Dioxinfunden beginnen die ersten Sicherungsmaßnahmen für das Gelände in Georgswerda. Die Verbindung zwischen den Drainagekanälen und den Gräben der Umgebung wird gekappt und dem Böhringer Werk wird, mit einem juristischen Trick, ein Weiterproduzieren unmöglich gemacht.
Dort musste geschlossen werden, weil die Stadt Hamburg dem Unternehmen die Transportgenehmigungen entzogen hat und damit war es nicht mehr möglich, Abfälle vom Standort zu verbringen. Das war im Grunde der Grund, warum man dann die Produktion beenden musste.
Das erklärt Thomas Kartens, einer der beiden Geschäftsführer der Andreas-Meyer-Straße 31-35 GmbH, einer Tochterfirma von Böhringer Ingelheim. Die Firma AMS kümmert sich darum, die Gefahren durch die Giftstoffe im Untergrund des alten Böhringer Werks zu bannen. Erfolglos wurde versucht, die kontaminierten Böden auf dem Werksgelände zu verbrennen und unschädlich zu machen. Also setzte man auf eine weitere, bis dahin noch nie in großem Stil erprobte Methode.
Es sollte mikrobiologisch der Untergrund gereinigt werden, ja, über aktivierte Mikroorganismen, natürliche Mikroorganismen, die man anreichern wollte und eben auch füttern wollte mit Nährstoffen. Und die sollten dann eben im Untergrund die Schadstoffe, sage ich mal, beseitigen, also im Grunde auffressen. Diese Mikroorganismen waren einfach nicht effektiv genug. Die haben zwar gearbeitet, es hätte aber, ich sage mal, viele Jahrhunderte gedauert, bis man da einen Erfolg bekommen hätte.
Am Ende entschieden sich die Ingenieure dafür, rings um das Gelände eine massive unterirdische Abschirmung zu bauen, erklärt Thomas Kartens.
Man hat dann tatsächlich um das gesamte Werksgelände eine Dichtwand gebaut aus Bentonit, Zementmischung, und hat dann diese Wand tatsächlich in bis zu 50 Meter Tiefe in den Glimmerton, der eben unten die Schicht ist, die das Wasser im Grunde hält. So hatte man dann eben das komplette Werksgelände, 85.000 Quadratmeter, umschlossen.
Während heute oben auf dem Gelände Lkw-Händler ihre Fahrzeuge anbieten, laufen darunter rund um die Uhr die Pumpen. Der Wasserspiegel soll immer unter dem der umliegenden Flächen gehalten werden. 25 Kubikmeter belastetes Wasser werden nach oben gepumpt, nicht pro Tag, sondern pro Stunde. Noch mehr Aufwand ist nötig, um das Dioxin auf der einstigen Deponie in Georgswerda im Griff zu behalten. Die Umweltingenieure hatten Mitte der 80er Jahre entschieden, eine Sanierung des 25 Hektar großen Geländes von rund 200.000 Tonnen Giftmüll ist technisch wie finanziell kaum umsetzbar. Sie setzten stattdessen auf eine Abdeckung der Deponie mit einer 2 Meter dicken Mergel- und Drainageschicht und auf eine wasserundurchlässige Kunststofffolie. Über dem Berg sei so ein gigantischer Regenschirm aufgespannt worden, erklärt Elisabeth Oechtering, die Leiterin der Abteilung Boden und Altlasten in der Hamburger Umweltbehörde im Besucherraum der alten Deponie.
Der Regenschirm verhindert, dass sich die Deponie immer weiter vollsaugt. Man ist mal davon ausgegangen, dass das Wasser, was in diesem Müllberg drin steckt, irgendwann nach unten rausgesickert ist, dass kein neues mehr hinzukommt und dass man es mit einem quasi geschlossenen System zu tun hat. Inzwischen hat sich der Wasserstand auf ein niedriges Niveau eingependelt. Es bleibt aber immer noch Wasser im Berg. Das heißt, wir haben immer noch damit zu tun, dass es über das Grundwasser einen Schaden gibt, der sich der Umgebung mitteilt.
Denn eine wasserundurchlässige Sperre unterhalb der Deponie gibt es nicht. Auch deshalb gibt es im Untergrund außerhalb der Deponie eine sogenannte Fahne, einen Bereich, in dem Giftstoffe durch Grundwasserströmungen verdriftet werden.
Es gibt also auch außerhalb der Deponie Sanierungsbrunnen, über die wir die Schadstoffe quasi zurückhalten, einfangen und in die Reinigungsanlagen hier vor Ort zurückspeisen.
Die Besucher des kleinen Infozentrums können Filme über die Geschichte des Müllbergs sehen, etwas darüber erfahren, woher das Dioxin stammt und dass das Abkippen des Gifts noch nicht einmal illegal war.
Wir wissen aus Befragungen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dass Material ganz geregelt vom Gelände der Andreas-Meyer-Straße hierher gebracht wurde.
Mit Genehmigung und amtlichem Stempel?
Mit Genehmigung und amtlichem Stempel, genau.
Maren Gätjens ist die leitende Ingenieurin der Anlage. Sie zeigt einen DIN A5 großen Ausschnitt der Original-Abdeckfolie, die im Besucherzentrum ausgestellt ist.
Das ist eine 2,5 mm dicke, schwarze, sehr feste Folie. Folie ist nicht so ganz richtiger Ausdruck, die ist richtig brettartig und hat an der Unterseite kleine Piekser dran, 6 mm lange Spitzen, die, wenn die Folie verlegt wird, dafür sorgen soll, dass die Folie nicht verrutscht. Es ist besonders wichtig auf der oberen Abdeckung, auf der Kuppe, weil dort eben eine Hanglage vorherrscht und da soll die Folie eben nicht verrutschen.
44 Schächte, davon 14 Pumpschächte, sind auf dem Gelände verteilt, um das hochgiftige Wasser-Öl-Gemisch aufzufangen. Maren Gätjens, einen dicken Schlüsselbund in der Hand, führt zusammen mit Elisabeth Oechtering an Wellblechhallen vorbei. Warnschilder an den dicken Stahltüren weisen auf die Gefahren dahinter hin.
Das ist ein Sicherheitsbereich hier, ein Sicherheitsgelände, weil wir haben hier Arbeitsschutzbedingungen einzuhalten, Betriebssicherheitsverordnung. Wir arbeiten hier mit kontaminierten Materialien und deshalb ist hier Zutritt für Leute wirklich absolut verboten.
Leichter Nieselregen fällt auf den grauen Asphalt. Ein paar hundert Meter entfernt dröhnt der Verkehr über die Autobahn. Beim Vorbeifahren sieht die einstige Müllkippe in Hamburg-Georgswerda aus wie ein grüner, beschaulicher Hügel in der flachen Landschaft. Oben dreht sich ein Windrad. Unten am Fuße des Hügels zeigt Maren Gätjens einen der 44 Schächte, in denen das Sickerwasser aus dem Inneren der versiegelten Müllkippe gesammelt wird. Ein Mitarbeiter der Deponie entriegelt mit einem schweren Spezialschlüssel den kreisrunden Edelstahldeckel im Boden, öffnet den Schacht.
Also dieser Schacht ist ungefähr 6 Meter tief. Man sieht hier sehr viele verschiedene Leitungen. Das sind Entlüftungsleitungen, Spülleitungen. Unter diesem Boden liegt das richtig Eingemachte. Darunter ist nämlich die Drainage mit der Sickerflüssigkeit aus dem Berg, direkt aus dem Berg.
Bis in die 70er Jahre hinein entsorgte Böhringer die Abfälle aus seiner Fabrik in Georgswerda.
Es sind nur ein ganz paar Jahre gewesen, aber die haben es eben geschafft, diesen Ort hier gründlich zu kontaminieren. Ja.
Es geht zurück zu einer der Wellblechhallen, wo die aufgefangenen Flüssigkeiten aus der Deponie behandelt werden. Rohrleitungen durchziehen den Raum, gekoppelt mit Ölabscheidern. Dioxin ist nur schwer wasserlöslich, haftet dafür aber an Ölmolekülen. Kleine Fenster geben den Blick ins Innere der Ölabscheider frei.
Man sieht es hier, das sieht so lecker aus.
Das ist so schwarz-klumpig?
Ja, es ist teerig. Es ist schwarz-teerig und stinkt entsetzlich. Von hier aus, von diesen seitlichen Kammern, wird es direkt drüben in die Tankcontainer gepumpt. Das heißt, niemand fasst das Öl mehr an, niemand muss was umpumpen, niemand schaufelt oder irgendwas, sondern das geht vollautomatisch. Und dieser Tankcontainer wird, wenn er dann entleert werden muss, auf den Kran genommen, so wie er ist, zur AVG gebracht und dort direkt an die Entleerung angehängt.
Die AVG ist die Abfallverwertungs GmbH. Nicht weit entfernt vom einstigen Böhringer Gelände kann hier der dioxinverseuchte Ölschlamm bei über 1100 Grad verbrannt und so unschädlich gemacht werden. 8000 Kubikmeter Flüssigkeit werden jedes Jahr aus dem Inneren der Deponie abgepumpt. Ein Ende dieser Sicherungsmaßnahmen ist nicht in Sicht.
Bisher ist es nicht absehbar. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Technik, dass man den Berg auch abbauen kann. Also derzeit halte ich das nicht für möglich. Es wäre der Kostenaufwand wäre gar nicht abschätzbar. Man hätte einen Arbeitsschutz treiben müssen, dann müsste man ganz Wilhelmsburg, glaube ich, evakuieren, wenn hier diese Becken geöffnet werden. Gut, vielleicht gibt es mal wieder eine Eiszeit, die alles zuschiebt. Weiß ich nicht. Also es ist für uns eine Ewigkeitsaufgabe so.
Der ursprüngliche Plan, die Deponie in Georgswerda durch die Drainageleitungen im Berg komplett auszutrocknen, ist bislang nicht aufgegangen. Immer noch dringen, weil eine Abdichtung unter den alten Flüssigkeitsbecken fehlt, Schadstoffe, auch Dioxin ins Grundwasser. Deshalb laufen auch außerhalb des einstigen Deponiegeländes weiterhin die Pumpen. Die kontaminierte Grundwasserfahne im Untergrund soll auf diese Weise begrenzt, im besten Fall verkleinert werden. Manfred Brasch, Landesgeschäftsführer des Bunds für Umwelt- und Naturschutz in Hamburg, begleitet die Sicherungsmaßnahmen auf dem alten Deponiegelände schon seit Jahren. Grund zur Besorgnis bestehe derzeit trotz der austretenden Schadstoffe nicht, sagt der Umweltschützer.
Das wird sehr konsequent aufgefangen und dann auch entsprechend in einer Sondermüllverbrennungsanlage beseitigt. So, das ist eingespielt, das wird auch immer wieder mal überwacht. Auch der BUND ist mit an Bord bei diesen Diskussionen. Und ich habe den Eindruck, dass das funktioniert. Aber man muss vor allen Dingen sicherstellen, dass das auch wirklich dauerhaft gemacht wird. Das ist ansonsten, wenn man jetzt da nachlassen würde, nicht gut.
Knapp 700.000 Euro gibt die Freie und Hansestadt Hamburg jedes Jahr für die Sicherungsmaßnahmen in Georgswerda aus. Die Firmen der Chemie- und Mineralölindustrie, die die Verseuchung verursacht haben, allen voran Böhringer, kamen günstiger davon. 7 Unternehmen zahlten an die Stadt insgesamt und einmalig 23,4 Millionen D-Mark. Eine echte Sanierung, also das Auskoffern aller Schadstoffe in Georgswerda, kann sich BUND-Mann Manfred Brasch derzeit nicht vorstellen.
Natürlich wäre es in letzter Konsequenz auch wichtig, nochmal in diese Deponie zu gucken, was ist da tatsächlich, was gibt es dort für Entwicklungen, auch über die Jahre, wie verändern sich die Verbindungen etc. Aber ob man diesen Weg wirklich beschreiten will, das müssen sich die Experten in den nächsten 20, 30 Jahren wirklich nochmal intensiv anschauen.
Seit einigen Jahren, seit der internationalen Bauausstellung im benachbarten Wilhelmsburg, hat der als Monte Mortale oder Dioxinberg verschriene Deponiehügel einen neuen, offiziellen Namen. Aus dem Dioxinberg wurde der Energieberg. Elisabeth Oechtering aus der Hamburger Umweltbehörde.
Energieberg hat damit zu tun, dass diesem Ort, der Deponie Georgswerda, ein positives Image gegeben werden sollte. Das Motto lautet, aus alten Lasten neue Energien machen. Man hat Photovoltaikanlagen an den Berg gestellt, man hat ein Windrad obendrauf gesetzt und man nutzt das Deponiegas, was hier immer noch entsteht, in der Deponie selber und leitet es zu der benachbarten Industrie, zu der Kupferhütte, dort wird es verbrannt.
Und senkt so den Verbrauch an Erdgas. Rings um das Windrad wurde ein Rundweg angelegt und auf einem Teil der Rasenfläche ringsherum können nun Ausflügler ihre Picknickdecken ausbreiten, den Blick aus 40 Meter Höhe auf die Hansestadt genießen. Hamburg würde gern abschließen mit seinem giftigen Industrieerbe, aber so leicht ist es nicht. Das zeigte zuletzt der Dioxinfund in der Boberger Niederung. Zusätzlich zu den dort veranlassten Bodenuntersuchungen analysierte die Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz die Daten des Krebsregisters. Das Ergebnis: Es gab und gibt in der Gegend rund um die jüngste Fundstelle keine erhöhte Zahl von Krebserkrankungen. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storks:
Wir haben ja viele Szenarien durchgespielt, halt sind immer vom Worst Case ausgegangen, haben Bodenproben genommen, haben Proben von Beeren, Pilzen, von den Fischen aus den Angelteichen genommen und unterm Strich keine erhöhte Belastung an Beeren, Pilzen und Fischen. Wir haben auch überlegt, kann man das aufgenommen haben durch Atemwege beim Joggen, beim Spazierengehen. Auch das ist zu verneinen. Man muss also schon unmittelbar Boden zu sich genommen haben und auch mehr als einmal aus diesem belasteten Gebiet. Das ist höchst unwahrscheinlich.
Was mit dem dioxinverseuchten Erdreich im Naturschutzgebiet Boberger Niederung passieren soll, ist derzeit noch nicht klar. Offen ist auch, wie es dorthin gelangt ist. Vielleicht wollte sich der Fahrer eines Giftmüll-Lkw in den 60er Jahren einfach den Weg nach Georgswerda sparen. Vielleicht hatte er den Auftrag, seine Ladung genau dort zu entsorgen. Konkrete Hinweise gibt es nicht. Wenn feststeht, wie tief das Dioxin in den Boden des Naturschutzgebiets eingesickert ist, soll entschieden werden, ob das Erdreich weiträumig ausgebaggert und entsorgt wird oder ob auch hier eine Abdichtung mit dicken Folien die Gefahr bannen soll. Wird am Ende auch das Chemieunternehmen Böhringer für einen Teil der Sanierungs- oder Sicherungskosten aufkommen? Thomas Kartens von der Böhringer-Tochter AMS.
Zu diesem jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sind noch viel zu viele Fragen offen und wir werden uns da nicht dazu äußern.
Für Hamburgs grünen Umweltsenator Jens Kerstan ist zwar erwiesen, dass die neuen Dioxinfunde eindeutig aus der Produktion von Böhringer stammen, aber auch Jens Kerstan hält sich derzeit noch bedeckt.
In der Tat wäre es, glaube ich, falsch, angesichts jeder doch gravierenden Belastungen mit Dioxin da nur auf das Strafrecht zu gucken, sondern ich glaube, Produzenten sind gut beraten, eben auch gesellschaftliche Verantwortung für ihre Produkte zu übernehmen, auch wenn sie irgendwo landen, wo sie nicht genau wissen, wie sie da hingekommen sind. Im Moment sind wir da, glaube ich, in konstruktiven Gesprächen. Darum will ich das jetzt in der Öffentlichkeit erstmal auch nicht weiter vertiefen. Die Erwartung der Stadt ist relativ klar. Wir erwarten da einen Beitrag.
Immer wieder Dioxin, Hamburgs giftiges Industrieerbe, von Axel Schröder. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.